Es gibt Gründe, warum ich Content mache. Es gibt Gründe, warum ich Formate baue. Und es gibt Gründe, warum ich dranbleibe. Und das ist genauso ein Fall. Denn wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, die New York Knicks stehen in den NBA Finals. Zum ersten Mal in der Geschichte von Triple-Double gibt es emotional wirklich etwas, was mich so anfasst und so fertig macht, dass es heute keine normale Folge wird. Ich mache keine 6 Fragen, nein. Und ich werde auch nicht versuchen, hier journalistisch neutral von Dre Vogt mir die NBA erklären zu lassen. Nein, Dre, da kommst du mir nicht durch heute. Ich brauche heute Hilfe. Wir stehen nach 27 Jahren davor, vor einem Rematch des Finals von 1999. Und ich muss mit dir heute rein. Erstmal schön, dass du da bist. Schön, dass du Zeit hast. Schön, dass du noch nicht weggelaufen bist, wenn ich das jetzt machen werde. Ich brauche von dir einen Matchplan. Lass uns mal anfangen. Wir müssen erstmal drüber sprechen. Du musst mich durch die Finals bringen. Mit einem. Deswegen fangen wir an. Und ich weiß, du hast einen Deep Drive gemacht. Natürlich könnt ihr auf deiner Plattform euch anhören. Da hast du 28,46 Stunden über diese Finals gesprochen. Wir machen die schnelle Essenz rein subjektiv mit meinem Blickwinkel. Die Spurs sind da durch. Conference Finals. Mhm. Und auch relativ souverän. So, was? Und du hast schon ein bisschen orange, du hast jetzt ein New York Knicks Jersey an. Was ist unsere Erkenntnis aus diesem Conference Finals als Zuschauer?
Naja, das ist natürlich da, was auf die Knicks zukommt, was sie bis jetzt im Osten so nicht gesehen haben. Das können sie auch nichts für. Ne? Kannst ja nur gegen die spielen, die dir da vorgesetzt werden. Du kannst nur das essen, was auf dem Teller ist. Und das waren nun mal die Cavs am Ende, die ja nicht wirklich Konkurrenz waren, wir ehrlich sind, in diesem Conference Finals und davor. Hey, wenn zwei Spiele gegen Atlanta ein bisschen anders laufen, wenn nicht mal zwei Spiele, sondern zwei Wahlbesitze anders laufen, dann reden wir vielleicht davon, dass die Knicks hier niederlagenfrei in die Finals kommen. Von daher, ja, also ne, muss schon sagen, dass da jetzt ein anderes Kaliber wartet auf die New York Knicks in den Finals und dass da natürlich man jetzt sich erstmal fragen muss, okay, wie gut waren die Knicks bisher? Und ist es ein großer Unterschied oder ist es eben so, dass, naja, die waren zwar alle ein bisschen schwächer, die Gegner, aber sie haben die ja auch alle weggenagelt. Das war ja nicht mehr feierlich. Von daher, vielleicht sind sie auch auf einem Level mit den Spurs, aber wahrscheinlich werden wir es erst wissen, wenn der Ball hochgeht dann morgen.
Und das ist aber das Spannende daran, weil ehrlicherweise, wir haben hier schon ein paar Mal gesprochen und du warst immer klar von Westen, klar stärker und da wird der Champion sein. Und mal gucken, OKC wird da schon relativ weit vorne stehen, mal gucken, wie stark Wemby ist und da will ich noch drauf. Der ist jetzt schon auf Champions-Modus geschaltet, dieses 2,50 Meter Elend, ne? Also der hat ja diese Truppe da durchgebracht.
Ja, das würde ich vielleicht, ich meine, das Ding ist, wenn du so formulierst, dann denkt man immer direkt daran, ah gut, er hat pro Spiel 40 Punkte gemacht. Hat er natürlich nicht. Also es war jetzt nicht so, dass er so, weiß ich nicht, Jordan-mäßig oder LeBron-mäßig damals gegen Detroit mit seinen 48 Punkten, dass das so eine One-Man-Show war. Und wenn man ja mal einfach das Team so mitzieht und weil er schon so weit ist, kommt da eigentlich ein Team mit in die Finals, was vielleicht noch gar nicht so gut war wie 2007, wenn ich erinnerst, als LeBron hat gesagt, in die Finals dann einzieht gegen San Antonio. Da war er ja natürlich der absolut beste Spieler der Cavaliers, aber und die Eastern Conference war auch schlecht. Und na wo schlecht, ist übertrieben, aber die waren nicht richtig gut und er war da der überragende Spieler und der Rest der Cavs ja, waren ein bisschen schmückendes Beiwerk. So ist natürlich bei San Antonio nicht. Also sonst gewinnst du auch nicht diese Western Conference, sondern du hast natürlich mitten Stephon Carson und Dylan Harper zwei ganz, ganz junge Leute, erste Jahr, zweite Jahr, die riesige Sprünge gemacht haben in ihrer Kurzzeit in der NBA. Wenn man ja mal ist ja selber erst 3 Jahre da. Du hast mit De'Aaron Fox einen super wichtigen Veteranen-Guard, der verletzt war noch zu, oder angeschlagen war zum Anfang der Serie, am Ende dann mal besser reinkam. Du hast geile 3&D, also Dreier- und Defense-Flügel mit Devin Vassell und mit Julian Champagny. Du hast von der Bank, auch wenn er relativ wenig gespielt hat, einen sehr wichtigen Mann mit Luke Kornet. Das ist schon eine richtig gute Mannschaft und halt auch eine Mannschaft, die vorne, naja, wo andere auch dann übernommen haben oder übernehmen konnten, wenn man Jama nicht da war. Aber vor allem hast du halt hinten immer diese Defense. Und natürlich kann man sagen, gut, wenn man Jama hinter dir steht, hast du natürlich als Verteidiger leicht am Ball, weil du immer weißt, Selbst wenn ich einen Fehler mache. Das ist wie wenn im Fußball hinterm Torwart noch ein Torwart stehen würde. So, weißt du, was ich meine? So, das ist halt krass, so, wenn du das weißt. Da kannst du ganz anders verteidigen am Ball. Aber am Ende ist es eben ein Team-Effort. Ich meine, klar, bei mir ist der wichtigste Mann, gerade die Defensive, die ist halt brutal, weil er dahinter steht, aber vor ihm auch Jungs sind, die eine tolle Athletik haben, die robust sind, die physisch spielen. Und deshalb sind die eben auch so gut. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Knicks eigentlich jetzt nicht der Junior-Partner unbedingt in diesen Finals. Ganz im Gegenteil. Yeah! Also das muss man schon ganz klar sagen, dass wenn man sieht, wie die Matchups sind, und wir haben diese beiden Teams ja auch witzigerweise dreimal gesehen in der regulären Saison gegeneinander, was normalerweise nicht der Fall ist. Wenn Ost gegen West spielt, haben wir eigentlich immer nur ein Spiel auswärts, ein Spiel heim jeweils. Aber die haben ja im Pokalfinale gegeneinander gespielt. Deswegen ist ganz witzig, dass wir all die Wiederauflage haben. Und B, die Knicks natürlich das Double gewinnen können zum ersten Mal in der Geschichte der NBA. Du erinnerst dich, sie wollten Wahnsinn, ja kein Banner aufhängen für den Cup, aber vielleicht hängt dann das erste Double-Cover und Banner. Das Ding ist einfach, wir haben dieses Teams auch schon dreimal gegeneinander gesehen diese Saison. Da hatten die Knicks zweimal das bessere Ende für sich. Allerdings kann man so die ersten beiden Partien eigentlich rauswerfen, weil er war mit Manyama, der war zu Anfang der Saison ja noch mit so einem Minutenlimit geschlagen. Das war nicht die Mannschaft, die wir jetzt sehen. Die Knicks waren aber auch nicht die gleiche Mannschaft wie jetzt, weil sie im anderen Basketball spielen zum großen Teil. Und das macht dieses Voneinandertreffen einfach so spannend, weil es halt zum einen, finde ich, eine Begegnung auf Augenhöhe ist. Und zum anderen eben zwei Mannschaften, die so mit ihren eigenen Stärken und Schwächen ganz gut aufeinander passen. Sodass eigentlich das schon eine sehr enge Serie ist, die ich da erwarte.
Das alles aus deinem Mund. Die Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was das mit meinem Basketballherz macht. Also A, hier Format zu machen, B, dann mit Ray und dann aber auch hier, habe ich letztes Mal schon gesagt, werde ich immer wiederholen, diese Talsohlen als Knicks-Fan und jetzt hier aus deinem Mund zu hören, wir sind in den Finals und die Knicks sind auf Augenhöhe. Du wirst ja ein langes, detailliertes Matchup gemacht haben und der wahrscheinlich angeguckt haben, was da drin steckt. Kannst du das uns mal ein bisschen zusammenfassen? Weil wenn du wirklich sagst, es gibt Chancen, wie siehst du es auf den einzelnen Positionen? Wo sind die Knicks besser? Wo sind die Spurs besser? Bevor wir ins Fazit schon gehen.
Ja, es ist ja immer so ein bisschen die Falle, in die viele Kollegen immer tappen, dass man sagt, ja okay, ich gucke mir das mal, wenn die erste Fünfe an, gucke mir jetzt dann die andere Fünfe an, die andere erste Fünfe, dann gucke ich so, ne, Point Guard, Shooting Guard, vergleichen wir alle so. Das greift oft so ein bisschen zu kurz, weil wir natürlich im heutigen NBA viel, nennt man Cross-Matches haben, also dass zum Beispiel nicht die Point Guard sich unbedingt verteidigen, sondern dass vielleicht dann der Shooting Guard, wenn man noch so nennen möchte, den Point Guard, zum Beispiel Stephon Castle wird nicht der Point Guard sein, der erste Fünf, das wird Darren Fox sein, aber ich bin mir sicher, dass Stephon Castle halt gegen Jalen Brunson anfängt. Genauso bin ich mir relativ sicher, dass nicht Karl Anthony Towns gegen Victor Wembanyama anfangen wird, obwohl es ja die beiden Center sind, dass wir wahrscheinlich OG Anunoby erstmal gegen Wembanyama sehen werden.
Weil er beweglicher ist, ne?
Ja, und vor allem, weil Anunoby das sehr gut gemacht hat in der regulären Saison, wenn die beiden gegeneinander gespielt haben. Und das Ding ist einfach, dass Wembanyama, was man ja so ein bisschen counterintuitive ist, man denkt ja, okay, der ist 2,30 fast, der wird ja viel am Korb machen und viel im Rücken zum Korb und so. Aber das macht er gar nicht. Also wenn er es macht, das war halt in den Playoffs so, aber auch in der regulären Saison, es ist gar nicht so gut. Also er ist nicht so einer, der nicht so Patrick Ewing-mäßig, um mal bei den Knicks zu bleiben, der dann beim Low-Post fängt und dann ein, zwei Dribblings und dann macht er irgendwie einen coolen Fadeaway oder geht zum Korb. Das kann er sicherlich auch mal machen, aber es ist längst nicht so effizient, wie wenn er einen Block stellt und abrollt oder halt generell draußen spielt wie ein Flügel. Und deswegen kannst du eigentlich auch einen kleineren Spieler, der aber unfassbar kräftig ist, Anunoby ist einer der kräftigsten Spieler, die wir so haben, in der NBA, dahinstellen, weil die Vorteile, die Wembanyama dann hat mit der Länge, die manifestieren sich ja dann eigentlich nur, indem er über Anunoby drüber werfen kann. Und da kannst du ja sagen, gut, als Defense, das nehmt doch gerne in Kauf, also weil vorbeigehen wird er an dem schnelleren Gegenspieler eigentlich nicht. Und wenn er dann werfen will die ganze Zeit von draußen, ja, umso besser. So, ne? Also von daher ist es ein bisschen schwer, wenn man das so vergleicht von Position zu Position. Aber natürlich bedingen gewisse Probleme, die man vielleicht hat, weil es da vielleicht einen Spieler gibt, den man eben nicht gut verteidigen kriegt, also so zum Anfang, dann so Rotation und Hilfeszenarien und so. Und da muss man sagen, dass ich schon sehe, dass die die Spurs haben so gewisse Probleme, finde ich, die größten als die Probleme der Knicks. Weil wenn ich erinnerst, bei den jetzt in den Conference Finals, die Sache, ja, die Spurs ja gerne gemacht haben, war ja zu sagen, okay, also Shai Gilgeous-Alexander, vor dem bauen wir uns halt auf, so, ne? Das war dann halt immer, der wurde sehr aggressiv, dann wenn er beide verteidigt, dann sind so die Verteidiger, die direkt quasi bei den Leuten waren, die einen Pass entfernt standen, sind sehr weit eingesunken. Und dahinter stand dann immer noch Wembanyama. Und dann kannst du der beste Spieler der Welt sein, kannst du auch da, kannst du sagen, okay, dann wirf doch einfach am Mann die Dinger irgendwie rein, das wird aber sehr ineffizient sein. Oder du passt den Ball weg, aber dann hast du ihn halt nicht in der Hand, dann müssen andere scoren, die es nicht so gut können. Das Problem war einfach, all die es eigentlich ganz gut konnten noch bei den Thunder, die waren nicht mehr dabei. Also kein J-Dub, also Jalen Williams, kein AJ Mitchell. Chad Holmgren in Spiel 7 wollte das nicht. Er hat nur zweimal geworfen in der ganzen Partie. Und das ist dann natürlich eine Taktik, wo man denkt, okay, genauso kann man ja auch gegen Jalen Brunson spielen. Also dann stellen wir halt einen Mann direkt vorne ran. Dann ist der von Castle in dem Fall auch wieder, dann können die Flügel so ein bisschen reinsinken. Und dahinter steht dann, wenn man ja. Jetzt aber das Problem für die Thunder, dass...
Ne, für die Spurs?
Für die Spurs, ja. Für Manjama und die Spurs, dass eben all die anderen Spieler, die nicht Jalen Brunson heißen, aber eigentlich alle echt ganz gut sind, wenn es darum geht, den Ball von draußen in den Korb zu werfen und vielleicht sogar auch nochmal zu dribbeln. Also das so Shot Creation, alles in allem, so ein Spieler, der Würfe kreiert. Der Einzige, der da so ein bisschen rausfällt, ist halt Josh Hart. Aber wenn du dich erinnerst, das haben die Cavs ja auch probiert, dass sie von Josh Hart halt dann weggeswitcht sind mit Evan Mobley und so. Und dann hat er auf einmal in den, glaube ich, in Spiel, was, Spiel 4 oder Spiel 3, hat er aber auch einmal 28 gemacht, weil er den ganzen Dreier getroffen hat. Und der hat in der Saison die Dreier auch sehr gut getroffen, jetzt in den Playoffs, nur bis zum Ende der Serie gegen die Cavs eben nicht. Und da wird wahrscheinlich so ein bisschen vielleicht sogar die Serie entscheiden, wie Josh Hart seine Dreier trifft, weil das Anunobi das kann, das Bridges das kann, Karl Towns sowieso. Das ist eigentlich klar. Und wenn die aber alle treffen, wenn die alle diese relativen Freiräume, die entstehen werden, wenn Brunson da eine Sonderwochen bekommt, wenn die gut nutzen, dann wird es halt schwer für die Defense der Spurs, das so durchzuziehen. Das heißt nicht, dass sie da jetzt keine Chance haben oder so, aber das ist dann halt ein anderer Schnack als gegen Oklahoma City. Und gleichzeitig andersrum würde ich schon sagen, dass die Knicks echt ganz gute Antworten gegen Wembanyama haben. Mhm. Ich habe an Nogi schon gesprochen, Towns ist zumindest jemand, der körperlich dagegen halten kann, relativ lang ist, natürlich auch mal wieder dumme Fouls macht, ja.
Wollte ich gerade sagen, die Fouls von Towns, die können, also ich habe das so, das wurde in so zwei, drei kurzen Sequenzen, die ich mir angeguckt habe, auch als ein Risiko gesetzt, weil der halt, dass Robinson rausfällt, ist ein Problem für Towns, weil der oft in Foul Trouble kommt. Du gibst mir jetzt gerade an OG Anunoby als die Antwort auf dieses Problem.
Ja, es sind nicht nur, wie gesagt, nicht nur Anunoby, sondern wenn wir einfach gucken, es wird halt ein, alle drei werden da Chancen bekommen. Ich meine, zumindest bei Townsend, du willst nicht, dass du die frühen Fouls bekommst. Problem bei Anunoby wäre, okay, das waren zwei Köpfe kleiner. Problem bei Mitchell wäre, der hat sich ja den kleinen Finger gebrochen, oder sein kleinen Finger ist übertrieben, also das ist der Mittelhandknochen unterm kleinen Finger. Sie haben nur gesagt, dass es nicht im Training und nicht im Spiel passiert ist. Also wird es zu Hause passiert sein, keine Ahnung, vielleicht ist in der Dusche ausgerutscht. Der wird mit so einer Manschette spielen. Du hast als Knicks-Fan weißt du auch, dass der jetzt nicht unbedingt der, soll ich das sagen, beste Freiwerfer ist, so, und die Spurs haben ja irgendwann mal auch mehr oder weniger Hack-a-Shack erfunden, damals mit Popovich und Shaquille O'Neal, die Lakers sich mit den Spurs gebettet haben, von daher gehe ich von aus, wenn immer der auf dem Feld ist, dass wir sicherlich dann mal, ja, so Spielereien sehen werden, dass wir, keine Ahnung, einen Spieler von der Bank einwechseln, dann macht er schnell zwei, drei Fouls gegen Mitchell, damit der in die Freiwurflinie muss und so, oder Mitchell Robinson. Und deshalb muss Mike Brown, der Trainer der Knicks, das halt ganz gut managen, ne? Anunobi, wie gesagt, Towns und halt Mitchell. Aber wie gesagt, alles in allem sehe ich da schon auch ehrlich gesagt leichte Vorteile für die Knicks, weil auf der anderen Seite sehe ich für sie also defensiv, klar, es ist nicht leicht gegen die Spurs, gar keine Frage, aber sie haben eigentlich auf alles so ein bisschen so eine Antwort. Das Problem, was ja immer gesehen wurde defensiv, waren halt Brunson und Towns, wenn die so Pick and Roll verteidigen und so. Ne? Aber das war eigentlich dieses Jahr viel, viel besser. Die Defense der Knicks ist jetzt auch in diesen Playoffs von den Statistiken her richtig gut. Problem ist halt, ist sie richtig gut, weil die Gegner so mies waren? Oder ist sie richtig gut, weil sie richtig gut waren? Und die Gegner waren mies. Aber das ging halt Hand in Hand. Und das werden wir jetzt halt sehen. Und von daher, das ist ein faszinierendes Matchup. Und genau wie es, glaube ich, auch in den Western Conference Finals war, wir werden das von Spiel zu Spiel sehen, wie sich halt dann, wie gesagt, Sachen verändern, wie ne, auf, nicht unbedingt die ersten fünf werden sich, glaube ich, nicht unbedingt ändern, aber wie die Herangehensweise sich ändert, wie die Teams angreifen wollen und so, da freue ich mich jetzt schon drauf, weil beide da echt, also gerade die Knicks auch viele Möglichkeiten haben, auf die eine oder andere Weise zu spielen und da bin ich sehr gespannt, was sich da im Endeffekt durchsetzt, ja.
Mega. Also ich bin, also es geht wie, ich habe richtig Angst davor, dass sich das so gut anhört, weil aber mein Bauch, ich habe die nicht live geguckt, aber ich habe mir wirklich jedes Rematch angeguckt. Also das, manchmal eine längere, manchmal nur die kürzere Zusammenfassung, um wirklich mal drin zu sein. Und ich finde schon auch, dass die Spurs dadurch schon mich auch beeindruckt haben, weil sie dann doch so vielseitig waren und weil sie auch so kalt waren, weil sie gut in Oklahoma City immer ganz gut funktioniert haben. Auf der anderen Seite, natürlich bin ich da ein bisschen persönlich befangen, habe ich aber das Gefühl, dass diese Knicks, und ich begleite die jetzt ja auch schon ein paar Jahre, auch durch viele Täler, so, die waren, seit 30 Jahren gab es nie wieder ein Team, das so nah dran war an dem Gefühl, das ich hatte, als diese alte Garde unter Pat Riley mit John Starks und Patrick 94, Ewing und Oakley auf den Court gegangen ist und du gemerkt hast, ey, da drüben stehen zwar Leute, die mit Michael Jordan ist ein besserer Basketballer, aber I don't give a shit. Wir sind New York, wir sind die Knicks und das ist übrigens der MSG. Und das habe ich 30 Jahre noch nicht gespürt. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich war letztes Jahr, du hattest ja das Glück bei den Playoffs mal im Spiel gegen Boston mal dabei zu sein. Und der Hype und der Wahnsinn ist ja nicht weniger geworden. Und ich habe jetzt ein paar Regular Season in meinem Leben schon einige Regular Season Spiele auch in der NBA gesehen. Das ist nicht Benchmark, aber ich habe das Gefühl, auch für die Spurs gilt trotzdem, komm erstmal in MSG und spiel mal ein NBA Finale da. Ist das ein Faktor oder ist das kein Faktor?
Also was man natürlich sagen muss, dass Finals nochmal was anderes sind als Conference Finals. Conference Finals sind so ein bisschen, haben die Vorbereitung auf dann die Finals in dem Sinne, dass jetzt spielt man nicht jeden zweiten Tag, das ist ein bisschen gestreckter noch. Das macht es ein bisschen lockerer, aber so was das Medienaufkommen und so angeht. Ne? Also es ist bei den Finals durchaus so, dass natürlich die ganze Welt jetzt zweimal da ist. Ne? Vorher bei den Conference Finals sind eigentlich quasi durch die Bank weg, nur die Amerikaner vielleicht, ich meine, sicherlich wird irgendein französisches Medium da gewesen sein, wie Wembanyama oder so, aber in der Regel kommen eigentlich alle rüber jetzt zu den Finals. Ich habe ja selber, wie viele Finals habe ich gemacht? 8 oder 9 habe ich mitgemacht ab 2001 und das wurde über die Jahre auch immer mehr und dann ist es ja so, musst du dir das vorstellen, jetzt gesagt, am 3. geht es ja los in den USA, also Nacht vom 3. auf 4. in Deutschland und dann hast du halt vorher die beiden Tage, ist es dann immer schon so, sagen wir mal, 11 Uhr trainiert das Heimteam, eine Stunde oder so. Die letzte Viertelstunde ist dann frei für die Medien, um reinzukommen, so ein paar Schnittbilder aufzunehmen. Da wird nicht mehr großartig trainiert, dann werfen die nur noch ein bisschen auf den Korb oder so. Dann werden in die Ecken von dem Court werden halt so, ja, so Pulte gestellt mit so ein bisschen Backdrop und dann wird immer gesagt, okay, jetzt beginnt die Medienzeit. Das ist meistens halt so eine halbe Stunde. Und dann sammeln sich halt dann, je nachdem, wie viele Journalisten da sind. Ich weiß nicht, die ersten Jahre war es relativ wenig. Da waren es ja vielleicht mit 100 Leuten. Am Ende waren es dann, stellen wir so 300, ne, 400. Und dann hast du halt Journalisten, die da dann auf dem Feld rumlaufen, zu den einzelnen Spielern halt gehen, die bei diesen Podien sitzen. Da gibt es natürlich einen Raum, wo eine richtige Pressekonferenz ist. Da sind Kollegen. Dann sitzen aber auch die anderen Spieler, die nicht an diesen kleinen Mini-Podien sitzen, einfach so ums Feld rum und dann können halt Journalisten da hingehen, mit denen sprechen. Das ist natürlich ein anderer Schnack als bei den Conference Finals, wo es viel kleiner ist. Dann bist du natürlich in den Finals und du bist dann, wenn du auswärts spielst, dann in deinem 5-Sterne-Hotel drin, die ganze Zeit, auch eben länger, als das bei den Conference Finals der Fall ist. Die Städte sind natürlich dementsprechend aufgeladen. Also ich meine, ich will es nicht unbedingt als, gut, wenn man ja mal kennt man eh überall, aber auch als die anderen Spurs, ich will es nicht unbedingt in Manhattan rumlaufen, wenn mich einer auf der Straße sieht. Ich glaube nicht, dass das alles, immer nicht, dass sie jetzt eine Ohrfeige kriegen, aber da wirst du halt schon dann auch angepault und das macht halt auch was mit dir. Dann natürlich der Druck wird auch immer größer natürlich, jetzt wo du so nah dran bist. In den Medien gibt es kein anderes Thema. Ich meine, klar, für uns, wir denken jetzt auch mal viel und nicht auch an die Fußball-Weltmeisterschaft, aber das ist in den USA jetzt noch gar kein Thema. Jetzt geht es erstmal um dieses Matchup eben, ne? Die größte Stadt in den USA, die für viele der Außenseiter ist, eben gegen dieses Provinznest in San Antonio. Die Preise in New York sind unfassbar. Ich habe gestern mit einem Kollegen, mit Dean, den Podcast gemacht, der meinte, also die billigste Karte war jetzt wohl fürs Spiel 3 $5,000. Das jetzt wohl,
Dollar.
Das jetzt wohl wirklich den Fans in New York empfohlen wird, dass sie doch einfach sich eine Karte in San Antonio kaufen und da hinfliegen, da ins Hotel gehen, weil es nur noch billiger ist, als wenn du dir halt irgendwie im Garten irgendwas
da kommst
kaufst.
Da kommst du wahrscheinlich für zwei Personen günstiger weg, als wenn du alleine in MSG gehst.
Dazu kommt, wenn man von außerhalb kommt, vielleicht eins auch dazu, das ist das Witzige, weil Dean ist für mich dabei Spiel 3 und 4 halt bei den Finals in New York. Dass er meinte, das Hotelzimmer, 1500 Euro oder Dollar momentan, weil natürlich auch, wie gesagt, Fußball-WM ist ja auch noch. Die fängt jetzt ja an, die sind ja alle schon da. Ja. Also es ist, aber wie gesagt, um auf deine Frage zurückzukommen, ja, das ist schon krass, dass du das alles ausblenden musst und so. Da musst du schon sehr in deiner Bubble bleiben, und um da halt auch dann das nicht an dich ranzulassen. Und der Garten an sich ist natürlich auch nochmal ein ganz anderer Schnack, ja.
Das muss ich wirklich sagen, weil ich habe auch das Gefühl, dass, wie gesagt, ich habe es immer mir nur im Fernsehen angeguckt, ich hatte nie die Chance, wie Dubai Finals dabei zu sein, aber der Garten, das macht was mit einem, dieses Gebäude.
Also so, vielleicht noch eine Anekdote an der Stelle. Also ich, das ist jetzt zwar nicht der Garten, aber 2001 war meine ersten Finals, und das war LA damals, die Lakers gegen die Sixers mit Iverson, auf der anderen Seite natürlich Kobe und Shaq, und ich dich erinnerst, in Spiel 1 gab es dieses krasse Overtime-Game, was dann halt auch die Sixers gewinnen mit diesem Step-Over von Allen Iverson über Tyronn Lue. Da war ich damals gesagt in der Halle, und es war unfassbar geil. So, ne? Und dann sagt stets 1-1, und Spiel 3 in Philly dann. War natürlich klar, wenn die Sixers irgendwie eine Chance haben wollen auf diese Serie, dann müssen die dieses Spiel gewinnen. Und Philly ist natürlich eh so ein ganz besonderes Pflaster, was so die Fans angeht, ne, das ist natürlich wirklich rowdy, und die sind laut, und das sind wahrscheinlich die Fans in den USA, die am ehesten so an europäischen Fußballfans dran sind, wenn wir ehrlich sind.
Geht ja bei den Eagles in der NFL genauso.
Genau so. Und das werde ich halt in meinem Lebtag nicht vergessen, dass wir dann da saßen, das war noch die alte Arena, der Spectrum, vor diesem Spiel, natürlich auch 2001 haben die natürlich schon Videoeinspielungen gemacht, um die Leute natürlich anzuheizen. Und du hast schon die ganze Zeit beim Aufwärmen so gemerkt, ne, das hat schon gebrodelt, ohne dass natürlich es sich irgendwie entladen konnte in dieser Arena. Und dann haben die natürlich das gemacht, was man in Philadelphia gerne macht, wenn man die Leute kriegen will. Sie haben natürlich dann, um es anzuheizen, bevor es dann losging mit der Nationalhymne, haben sie dann natürlich das Video gezeigt von Rocky Balboa, wie er da zur Bücherei hochläuft. Und da war halt dann, ich weiß, da in der Chiara Zanini, eine Kollegin aus Italien, wir saßen wirklich nebeneinander, direkt nebeneinander, und wir haben versucht, da zu reden, wir haben uns nicht verstanden. Und das habe ich so auch danach, das einzige Mal, wo ich es nochmal erlebt habe, so in der Art, war 2005 in Belgrad beim EM-Finale, als die Griechen da reinkommen mit 10.000 Mann, aber das war einfach unfassbar, und genauso wird es im Garden halt auch sein. Und das musst du wegstecken. Aber das sind die Momente, dafür spielst du natürlich auch. Wenn Mariam hat das ja auch gesagt, dass diese Emotionen, die er gespürt hat, jetzt nach diesem Sieg gegen Oklahoma City, dass er dafür lebt, dass er diese Emotionen noch 15, 20 Mal haben will in seiner Karriere, was natürlich ein hoher Anspruch ist. Aber nochmal, du musst erstmal das Ganze wegstecken, ja.
Ich glaube auch, wir werden es nicht aufhalten können. Mariana die Spurs werden wahrscheinlich viel dominieren in den nächsten Jahren, bin ich mir ziemlich sicher. Es geht ja trotzdem, also das ist ja schon in die Zukunft, wird glaube ich nicht Bayern München 10 Titel in 10 Jahren holen, aber da werden genug zusammenkommen. Ich würde mich halt darüber freuen, wenn es dieses Jahr nicht schon anfängt, damit die NBA zumindest noch ein Jahr mal eine Cinderella-Geschichte hat, die auch mit dem MSG zusammenhängen wird, die auch vor allem mit den Auswärtsfans zusammenhängen wird, denn du hast es ja schon beschrieben. Also ich fand's auch schon geil, wie die New Yorker Cleveland übernommen haben. So, wie sie das in jeder Stadt eigentlich machen, dass du immer merkst, New York ist, und New York wird auch in San Antonio sein. Dann wird's wieder irgendwelche Regeln geben, dass sie nur wollen, dass nur Eingeborene Tickets kaufen dürfen oder irgend so eine Scheiße. Und auch das werden die New York Fans wieder umgehen. Und am Ende werden da wieder viele orange-blaue Jerseys inklusive Spike Lee in der Halle sein. Auch das habe ich das Gefühl, kann ein Faktor sein. Das haben sie ja nach den Cleveland-Spielen auch beschrieben.
Total. Also ich meine, das ist ja auch in der Regel eine Sorge. Also, mein Gott, eigentlich darf es halt auch nicht wundern. Ich meine, die Metropolregion New York ist natürlich auch wahnsinnig groß. es ist natürlich so, dass viele so Expats gibt, sage ich mal, so New Yorker, die zwar anders leben, die dann doch zu den Spielen gehen. Also es war auch so, dass ich zum Beispiel, als ich in Miami war, war es vergangenes Jahr, genau, beim Spiel Miami, also der Heat gegen New York. Reguläre Saisonspiel hast du halt auch. Ich würde sagen, ein Viertel der Leute waren eben, hatten New York Knicks-Klamotten an. So, das ist auch anders als bei uns. Natürlich sitzt du auch nicht in einem Block, sondern ist ja dann verteilt und dann haben die dann was gewonnen und dann ja, wurde dann auch skandiert, go New York, go New York, go. Und das sind halt Sachen, das ist einfach so. Wenn du so eine Millionenmetropole hast, wo eben viele auch wegziehen irgendwann mal und natürlich auch identitätsstiftende Teams gehabt hast in den 90ern, du hast angesprochen, 94, die ganze Ära mit Starks, Ewing und so, das war natürlich auch eine Mannschaft, die eine Menge Fans, auch in Deutschland natürlich damals fasziniert hat. Dass die jetzt gut in Auswärtszahlen unterwegs sind, das darf einen eigentlich auch nicht wundern.
Ja, und ich glaube, ehrlicherweise, es ist alles so ein herrlicher Cocktail, der sich super aus Knicks-Sicht anfühlt. Deswegen war mir das wichtig, heute hier eine orange-blaue Folge zu machen. Weil am Ende des Tages, wenn Mariana das Ding gewinnt, und die Spurs, dann ist es halt, ja, die Spurs haben gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, ab jetzt haben wir die nächste Dynasty in der NBA. Und es ist nur eine Zeitnot, dass die Knicks dabei gewesen sind. Aber es ist dieses eine Momentum, es ist dieses eine Slot. Vielleicht haben die Knicks das nächstes Jahr nochmal. Das weiß ich nicht so genau. Aber ich habe das Gefühl, du bist mehr Experte als ich, das Emotionale, was ich in diesem Team spüre, das ist, wie schon beschrieben, so krass, dass ich es auch beeindruckend finde, dass selbst jemand wie du, und ich lege so viel Wert auf deine Basketball-Expertise, das weißt du, und du hast dich schon so viel über meine Knicks zu Recht auch ein bisschen lustig machen können, dass wir jetzt hier heute eine Folge gemacht haben, in der du mir erzählst, die Knicks siehst du leicht vorne. Und das, mehr will ich schon gar nicht haben. Wir werden nächste Woche sprechen, dann werden die ersten zwei oder drei Finals, je nachdem, wann wir aufnehmen können, werden dann Geschichte sein. Dann werden wir gucken, wie es ausgegangen ist. Hast du ein Gefühl, also das ist ja auch dumm zu fragen, ne? Weil es brauche ich auch keinen Tipp. Also am Ende der Tipp meiner ist Knicks in Six. Ich weiß nicht, aber selbst das habe ich das Gefühl, ist eigentlich bei dieser Serie absolut absurd, oder? Oder kannst du es tippen?
Vielleicht mal, ja, auf, na klar, ist ja auch mal so mein Job, dass ich das ein bisschen voraussehe. Wo man natürlich immer sagen muss, wie gesagt, gerade in solchen nicht nur Finalserien, sondern generell Playoff-Serien. Also, zum Beispiel bei in der Western Conference Finals war es ja ganz ähnlich. Ne? Es schwappt dann von Spiel zu Spiel. Es kann so viel passieren, was Verletzungen auch angeht. Aber jetzt ist ja schön, dass wir eigentlich keine Verletzungen haben. Auf beide Seiten. Nicht groß, klar, den Finger von Mitch Robinson, gar keine Frage. Und jetzt an dem Punkt der Saison ist auch niemand bei 100%, aber wir haben niemanden, der wirklich ausfällt. Und das ist, oder niemand, der stark eingeschränkt ist. Und das ist schon mal sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig. So. Aber noch eine Sache vielleicht dazu, was du gerade meintest. Selbst wenn man davon ausgeht, wir haben zumindest eine geile Truppe und die nächsten Jahre sind wir jetzt immer wieder da. Das ist was man sich einfach nicht leisten darf. Generell nicht im Sport, aber schon gar nicht in der NBA und vor allem nicht in der heutigen NBA. Also selbst bei den Spurs, wo man natürlich jetzt immer wieder hört und sieht, ja Mensch, also boah, die nächsten Jahre, die werden immer da sein. So, ne? Ja, natürlich, das ist auf eine gewisse Art und Weise sicherlich auch wahrscheinlich, aber auf der anderen Seite eben auch irgendwo gar nicht. Wenn wir überlegen, allein solche Sachen, wie ich meine, jetzt vielleicht gehe ich ein bisschen weit zurück jetzt, aber wenn ich erinnere, dann ist von Marbury und Kevin Garnett damals. Ne? Das ja. Heiße Duo in Minnesota, alle denken, geil, bla bla bla, die beiden Jungs, die nächsten Jahre, Shaq und Penny. Und dann, gut, damals war oft das Thema Geld dann so der scheidende Faktor, nicht entscheidend, sondern scheidende, weil dann die auseinandergegangen sind, beide Paare. Das ist natürlich heute ein bisschen anders, weil wir andere Bedingungen haben, was die Kohle angeht. Aber es kann die dümmsten Gründe geben, warum dann Teams nicht zusammenbleiben. So, ne? Das muss man mal dazu sagen. Deswegen, also eigentlich, wenn man jetzt so weit gekommen ist, es gibt da keine, oder machen wir vielleicht sonst nächstes Jahr oder so, sondern das ist jetzt eine einmalige Chance. So müssen alle das sehen und ich glaube, so sehen das alle auch. Und wenn man es nicht so sieht, glaube ich, dann gibt man schon irgendwie die 2-3% weniger unbewusst, die man vielleicht doch braucht. Von daher, gerade auch für die Knicks, ne, die auch eine ältere Mannschaft sind, das muss jetzt so singulär, du bist Paper, aber Eminem, ne, one shot, das ist jetzt one opportunity, das muss, alles muss ich jetzt hier konzentrieren. Und ich sage, es ist immer schwer, auch so am, wie ich dann jetzt sitze, weit davon entfernt. Und selbst wenn man vor Ort ist, ist auch immer schwer, dann ist alles irgendwie, ist eine Gleichung mit so unfassbar vielen Unbekannten, wie man das jetzt zusammenstellt, wer das am Ende gewinnt. Aber natürlich habe ich mich jetzt gestern auch raus. Dazu hinreißen lassen, da was.
Ja, warte, ich muss mich darauf vorbereiten. So, jetzt kommt der Tipp. Jetzt kommt der Tipp.
Genau. Und zwar, wie gesagt, mit all den Sachen, die ich so sehe, habe ich kein richtig gutes Gefühl, weil, wie gesagt, das bei den Knicks natürlich ist das einfach, dass sehr viel fehlt. an Tests. Ne? Wir haben sie nicht gesehen gegen richtig geile Teams. Aber er sagt, das können wir jetzt nicht ändern. Auf der anderen Seite haben wir gerade eine Serie zwischen Oklahoma City und den Spurs gesehen, wo ich jetzt im Nachhinein glaube, wenn wir die Serie die nächsten Jahre noch ein paar Mal sehen, was wahrscheinlich ist, wird das vielleicht sogar die schlechteste Serie von diesen Serien gewesen sein, so basketballerisch, weil einfach bei Oklahoma City so viel gefehlt hat. Also normal, wenn du sagst, hey, da spielen zwei Mannschaften gegeneinander und die eine Mannschaft, aber der zweite und drittbeste Spieler sind nicht dabei. Dann wirst du denken, auf gar keinen Fall geht das über 7 Spiele, egal wie tief die eine Mannschaft ist, also wenn die zwei der drei besten Scorer oder auch eine Shot-Creator fehlen. Dann. Aber es ging trotzdem über 7 Spiele. Deswegen weiß ich auch nicht, ob man nicht vielleicht sogar die Spurs ein bisschen überbewertet gerade. Und dann, wie gesagt, gibt es ja diese taktischen Gründe, die mir dann den Kopf rumspuken. Und dann denkt man natürlich immer, okay, wie kann man das kontern und so. Und man kommt auf ein Hölzchen auf Stöckchen. Aber auch wenn der Heimvorteil natürlich jetzt für
San Antonio... Warte. Wir machen jetzt den Cut für das Social-Media-Piece. Dre Vogt, du alte Basketball-Legende. Wer gewinnt die Finals?
Ich bin auch bei 4-2 für die New York Knicks gestern bei mir im Podcast auffällig geworden. Einfach weil ich denke, dass die Knicks zu viel, also eine Shot Creation haben oder mehr Shot Creation haben als die Thunder. Und ich glaube, dass das eben defensiv für die Spurs dann ab einem gewissen Punkt ein bisschen schwieriger wird, das so zu verteidigen, wie sie das gegen Oklahoma City gemacht haben. Das heißt natürlich nicht, dass sie das durchbringen. Aber ich sehe diese Vorteile, ich sehe die Knicks auch klar tiefer. Und ich sehe auch nicht ganz, wie die Spurs, wo die Spurs irgendwo ein Mismatch haben, was die Knicks nicht verteidigen können. Und umgekehrt sehe ich die Spurs halt ein bisschen kurz von der Bank. Also, wie gesagt, das ist schwierig, weil mit Wembanyama, dem muss man alles zutrauen. Und das sollte man auch. Aber ich glaube einfach, dass diese Mannschaft einfach von San Antonio noch so einen Spieler entfernt ist. Und ich glaube, die Knicks haben jetzt alle Spieler, die sie brauchen. Und das kann natürlich alles torpediert werden mit Karl Towns hat 3 Spiele, wo er im ersten Viertel 3 Fouls hat und Mitchell Robinson schießt 1 von 24 Freiwürfen. Aber ich habe mich für 4-2 für die Knicks entschieden.
Weißt du was? Wenn es passiert, kommt hier, siehst du da das eine Logo da?
Oh.
Kommt daneben das New York Knicks Logo.
Also wenn du cool gewesen wärst, wie Jason Terry hat es ja schon vor der Saison gemacht, aber gut.
Ja, ehrlicherweise, also Real Talk unter uns, ich habe das schon seit eigentlich ein paar Jahren auf der Liste, aber ich bin immer zu faul, mir Termine zu machen. Aber es wäre der Grund. Und ich weiß, auch Leute, am Ende des Tages sind Finals und es gibt genug Argumente. Und wenn am Ende die Spurs gewinnen, dann waren sie das bessere Team und dann zerbricht mir ein kleines bisschen, was wir die Knicks so nah dran waren. Der letzte Titel ist über 50 Jahre her, ne? Es könnte sein, dass es vielleicht mal wieder ein Momentum für die Knicks gibt. Und wenn ich das erleben darf mit Dre Vogt an meiner Seite, also viel glücklicher kann ich im NBA-Kosmos nicht werden. Deswegen danke für dieses 4-2 für die Knicks. Danke, dass du hier mit mir diesen ganzen Quatsch machst. Und die nächsten Wochen werden hart, denn ich hoffe, also ich bin aufgeregt. Ich merke es, ich bin wirklich so emotional getoucht, wie ich es mit Werder Bremen, und Werder Bremen ist mein Fußball, das ist in den Venen. Und Knicks sind früh ein Thema, aber die haben mich halt auch 30 Jahre lang immer beleidigt, 25 Jahre lang immer beleidigt mit dem, was ich gemacht habe. Ich bin thrilled.
Ja,
wir sprechen in einer Woche. Ja, wir sprechen in einer Woche und gucken mal, was dann da noch so von übrig ist. Let's go, Knicks.